No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Hallo Alex, Happy New Year. Ich glaube, man darf es noch sagen. Es ist der 8. Jänner 2026. Ich glaube, man darf sich noch ein schönes neues Jahr wünschen, oder?
Ja, natürlich. Prosit 2026. Es sind ja gerade mal die Feiertage vorbei. Acht Tage alt ist er, der Jänner. Und es fühlt sich schon so an, dass ich mir schon langsam überlege, soll ich schon beginnen mit einem Reset? Was hat mein Mikrobiom alles aushalten müssen? Wie habe ich dagegen steuert? Und deswegen offiziell frage ich ja für einen Freund, wie kann so ein Reset nach den Feiertagen ausschauen, Simone? Wir werden dann vielleicht noch eingehen, was halt eigentlich schon vom Dezember weg, Weihnachtsfeiern, Punsch trinken, Alkohol, Süßes, dein oder andere Kilo zu viel, manchmal machst du die Hosen auf, wenn du beim dritten Feiertag essen bist, den obersten Knopf. Macht das Sinn, weil alle reden vom großen Reset? Oder wie geht das Mikrobiom mit diesen Sünden um?
Naja, ganz grundsätzlich, das Wort Reset, das ist halt sehr brutal, oder? Also das impliziert ja irgendwie so den kompletten Auslöschen von allem, was ist. Und das wäre gerade fürs Mikrobiom eigentlich fatal. Also grundsätzlich ist es natürlich so, ich muss immer sagen, und das in der Wissenschaft, alle verdrehen immer die Augen, aber das ist nun mal so, es kommt drauf an, weil ganz wesentlich ist natürlich, wie ist denn deine Ausgangssituation? Also wie bist du in diesem Dezember gestartet? Weil der Dezember an und für sich, aus meiner Sicht, ist ja nicht das Problem. Also wenn wir im Dezember ab und zu irgendwo eingeladen sind, vielleicht auch den ein oder anderen Punsch zu viel trinken, dann kommen die Weihnachtsfeiertage, die wunderbaren Keks, dann ist das grundsätzlich, glaube ich, nicht das Problem, wenn die 11 anderen Monate sehr reflektiert und sehr mikrobiomfreundlich gelebt werden. Also ich muss dann halt immer sagen, es kommt drauf an, weil wir können, oder was wir in der Wissenschaft sehen, in Studien sehen, innerhalb kürzester Zeit eine Veränderung im Mikrobiom erkennen, vor allem über ihre Aktivität.
Positiv oder negativ?
In beide Richtungen, in beide Richtungen natürlich, okay. Weil es gibt kein nur positiv oder kein nur negativ. Jede Veränderung hat natürlich Vor- und Nachteile. Was wir sehen, ist, dass sich das Habitat, also die Taxonomie, das heißt also die Zusammensetzung der unterschiedlichen Bakterien in ihrer Anzahl, gar nicht so stark, so schnell verändern. Aber was sich verändert, ist ihre Aktivität, also ihre Reaktion. Und das ist ja auch irgendwie logisch, oder? Wenn wir dran denken, ein Bakterium hat einen Stoffwechsel. Mhm. Es braucht irgendwas zum Jausen, das geben wir ihm, was wir zu uns nehmen, und dann produziert es etwas.
Und du meinst, den schmecken die Vanillekipferl nicht so gut wie uns.
Kommt drauf an. Sind wir wieder beim kommt drauf an, weil natürlich, wie viel Vanillekipferl isst du? Also ich glaube, jetzt jemand, der sehr eine hohe Körperintuition hat und da gut drauf achtet, erstens schaut er schon, was verwendet er beim Backen der Vanillekipferl für Zutaten, dann wird er wahrscheinlich nicht einen ganzen Teller mit, weiß nicht, 100 Vanillekipferl essen. Also insofern, es ist natürlich immer ganz stark die Ausgangssituation, wie ist so ein Mikrobiom per se aufgestellt. Und dann ist es natürlich auch die Frage, wie stark hat sich jetzt in dieser Zeit wirklich verändert und wie massiv schlimm war der Dezember? Das ist natürlich auch immer eine Frage, die man sich selber grundsätzlich sehr ehrlich stellen muss.
Ja, also wenn wir ganz ehrlich sein, es war über die Feiertage, habe ich zu viel gegessen, habe nicht geschaut, was ich esse. Was man geschmeckt hat, was da war. Natürlich ist Süßes dazukommen. Wo ich eher ein bisschen zurückgehalten habe, war Alkohol. Ja, einmal einen Schluck dort oder da über Silvester oder ein Glaserl vielleicht zu viel. Fein, aber auch nicht täglich, muss man fairerweise dazu sagen. Aber was halt für mich ist, also ich merke es ja jetzt, weil wir haben ja noch Geburtstage gehabt und jetzt schon langsam noch Einladungen, weil wir noch in Kärnten sein. Aber man nimmt sich schon zurück und du merkst ja, dass da das gut tut. Ja, also deswegen war auch meine Frage, ich habe, um gleich zu sagen, wie ich vorgesorgt habe, weil rund um mich sind alle krank geworden, mit Omnibauer Sport, was eigentlich ist, von Beginn an du mir empfohlen hast nach dem ersten Test, wo ich auch noch immer im Kopf habe, Langläufer, jetzt wo es so kalt ist und Biathleten, da habt ihr einen Test gemacht, Atemwegserkrankungen weniger etc., und habe dann begonnen, haben wir gedacht, so über Weihnachten nehme ich ein Zehner auch noch. Keine Ahnung, ob das jetzt geholfen hat oder nicht. Aber ich habe schon dann gemerkt, hier und da Blähungen sind dazukommen mit vielen Essen etc. Und jetzt geht's für mich darum, dass ich echt sage, okay, jetzt möchte ich, ich nenne es trotzdem Reset, machen. Einfach von allen ein bisschen weniger. Viele sagen Dry January. Ja, muss auch nicht ganz dry sein, aber einen Alkohol haben wir größtenteils weglassen, schadet sicher nicht. Aber was für mich wichtig wäre, oder vielleicht auch für den einen oder anderen, den es genauso gegangen ist über Weihnachten, um was reden wir da, wenn sich das schnell erholt? Reden wir da um Tage oder sind es Wochen oder brauche ich Monate oder einen Monat?
Es kommt wieder auf die Ausgangslage an, deswegen so einmal im Jahr so einen Mikrobiom-Test zu machen bei einem Fachmann, bei einer Fachfrau, wäre durchaus sinnvoll, weil da sieht man schon mal Grundlagen. Also Entzündungsparameter, ich sehe, wie ist meine Basis in meiner Zusammensetzung dieser vielen Mikroben aufgestellt. Und das macht natürlich Sinn, gerade hier, weil umso stabiler so ein Mikrobiom ist, umso weniger Entzündungsprozesse per se vorhanden sind, umso schneller wird natürlich dann auch wieder dieser von dir benannte Reset sein. Das heißt, wenn ich relativ stabile Verdauung habe übers Jahr, wenig Infekte, einen guten Schlaf und immer gut auf meine Ernährung achte, also vor allem auf die Ballaststoffe, das, was unser Mikrobiom ja so dringend braucht, dann wird das relativ schnell wieder in Ordnung sein, weil diese Blähungen, diese vielleicht kurzfristigen funktionellen Veränderungen, die sind auch sehr schnell reversibel, weil da geht es wirklich um die Aktivität. Und wenn ich wieder quasi mich ganz stark darauf besinne, was tut denn mir und meinen Haustieren sozusagen, also meinem Mikrobiom gut, dann wird das auch relativ schnell sein. Wenn ich aber jetzt im Jänner wieder quasi ultra viel Stress habe, wenig zum Schlafen komme, vielleicht aufgrund dessen, dass ich jetzt auch infektanfälliger bin, Medikamente nehmen muss, also vielleicht ein Antibiotikum oder irgendwelche Entzündungshemmer oder Schmerzmittel und mich nicht sehr mikrobiomfreundlich ernähre, also diese High-Processed Foods, also Fast Food, alles, was stark verarbeitet ist, dann wird es natürlich relativ kompliziert, weil wo soll denn quasi das Mikrobiom dann zurückgreifen? Wenn ich jetzt nur quasi auf diese schnellen Hilfsmittel, die natürlich super sinnvoll sind, so wie du erwähnt hast, ein Probiotikum, ein Omnibiotik 10 in einer Phase, wo ich weiß, da esse ich mehr Zucker, als ich es normal gewohnt bin, ich esse fettiger, ich gehe vielleicht mehr essen, da weiß ich auch nicht immer, was ist drinnen, was wird verarbeitet, dann macht das natürlich Sinn. Wenn ich sehr viel Alkohol trinke, Omnibiotik Hetox, super sinnvoll. Oder wenn ich schon merke, einfach, man ist viel unterwegs, man ist viel draußen, man redet mehr als sonst, man schreit vielleicht auch, weil am Bundstandl ist es furchtbar laut und da muss man einfach quasi ein bisschen mehr investieren in seine Stimme, dann ist natürlich das Lutschen von einem Omnibiotik Immun D auch sinnvoll. Also das sind natürlich Hilfsmittel, die kann ich mir sehr, sehr sinnvoll auch währenddessen, quasi wenn es zu diesem Ausnahmezustand kommt, zu Hilfe nehmen. Aber grundsätzlich die Ausgangslage und diese 11 Monate sind eigentlich viel entscheidender als dieser eine Monat, der vielleicht einfach auch aufgrund dessen, dass viel los ist, viel Schönes ja auch. Man darf das ja nicht vergessen, wenn ich das mit Genuss mache und Spaß und Freude, ist das ja auch nährend für die restliche Zeit.
Das war ja auch, wie wir begonnen haben, ich sage mal, mein Anspruch ein bisschen an das Thema Mikrobiom und dass man oder Darmgesundheit, dass man aber trotzdem lebt. Also, dass ich nicht ein Biohacker bin, der in der Früh schon den Plan hat und mit einem Backel von allen rausgeht und nirgends irgendwo was genießen kann. Also, das glaube ich, deswegen sage ich ja, die Kekse haben extrem gut geschmeckt, ja. Oder das eine Glasl am Abend oder mal das Raclette oder, also, es war einfach das Zusammensein mit der Family, das Genießen. Und ja, dann hast du halt nicht geschaut. Ja, und dann hat es halt in der Früh noch einen Brunch gegeben. Ja, auch fein. Aber wie gesagt, das heißt, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, ist ja jetzt die Feiertage intensiver genießen keine echte Dysbiose, sondern eigentlich nur so wie nach einem Kater, dass du sagst, wie wäre ich schneller wieder fit oder was kann ich jetzt für Sachen tun, um zu entgiften oder naja, ich kenne das, jetzt sind sie ja mal durchgegangen. Ist es jetzt entgiften, ist es ein Reset, ist es Detox? Im Grunde genommen ist alles dasselbe. Du solltest dich wieder auf eine gesündere Ernährung, ein bisschen Bewegung zurückziehen oder zurückfinden dazu, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und unterstützen kann man ja eingreifen. Ja. Aber jetzt würde es keinen Sinn machen, weil ich bin noch ein Test ausständig, dass ich jetzt einen Test mache, sondern eher dann Ende Jänner, oder?
Ja, also natürlich, weil das wird dann wahrscheinlich eher deine Grundlage besser widerspiegeln als jetzt nach den Ausreißern. Und du hast das eigentlich super erklärt. Also es ist wie ein funktioneller Kater sozusagen, einfach weil das System überlastet ist. Das ist natürlich dann auch, das Immunsystem zieht nach. Wir wissen ja, Immunsystem hängt ganz stark an unserem Mikrobiom, die sind verzahnt. Das heißt, es ist jetzt natürlich auch eine ganz große Welle an Erkältungen, Verkühlungen, wahrscheinlich sogar.
Aber warum habe ich das nicht gehabt?
Viren.
Jetzt alles ein bisschen übertrieben habe, warum habe ich dann eigentlich rundherum sind's krank geworden, ja?
Ja, also das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Es sind die 11 Monate rundherum und natürlich auch, ich meine, du hast das kurz im Vorgespräch erwähnt, du hast doch auch die probiotischen Hilfsmittel ein bisschen hochgefahren. Und das ist genau das, was ich natürlich auch jedem raten würde. Wenn ich weiß, ich bin da in einem Ausnahmezustand und will das aber genießen, dann werde ich mir ein paar Hilfsmittel dazu nehmen. Also Mikronährstoffe sind natürlich sinnvoll, aber auch Prä- und Probiotika. Das macht natürlich absolut Sinn, weil wir da ganz gezielt einfach die Kollateralschäden ein bisschen abfedern können. Und das Mikrobiom kann ja auch mit Stress umgehen, vor allem wenn es das auch gewohnt ist, sagen wir mal so. Also wenn dieses Mikrobiom natürlich auch immer wieder Reize bekommt und das ist ja auch wesentlich, nur so entsteht natürlich auch eine funktionierende Immuntoleranz oder eine ausgeglichene Immunantwort, brauchen wir immer Reize über unser Mikrobiom. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir mit unterschiedlichen Bakterien in Kontakt kommen, mit unterschiedlichen Viren und so weiter. So wie ein Sparing-Partner. Das heißt, das ist schon notwendig. Und da wird das Mikrobiom dann auch immer stärker und immer resilienter. Und das ist genau das, was dir jetzt quasi nach, wie lange arbeiten wir jetzt schon zusammen, 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre, auch zugute kommt.
Okay, also das ist, ich zitiere dann immer gern Willi Dungl, weil so manche Sätze bleiben immer hängen. Das war für mich der Erste, der auf gesunde Ernährung geschaut hat bei uns Sportlern damals. Ich meine, das war im Jahre Schnee. Ist sicher schon 40 Jahre her, aber er hat immer gesagt, zwischendurch braucht der Körper ein bisschen ein Gift, weil sonst verlernt er damit umzugehen. Da hat er jetzt ungesundes Essen gemeint, also nicht wirklich das Gift. Aber da auch als so eine Frage, dann könnte man das ja wirklich austesten. Was ist denn fürs Mikrobiom eigentlich, was stresst denn das am meisten? Ist es Alkohol? Ist es Zucker? Ja, sind es die verarbeitenden Lebensmittel? Oder ist es Stress? Oder ist das bei jedem individuell?
Ja, also das ist genauso hoch individuell. Was man sich aber, und da habe ich mir extra noch so ein bisschen die Zeit heute in der Früh genommen, um Studien rauszusuchen, ob es da was Neues gibt, so aus den letzten Jahren, wo man sich da auch so Veränderungen angeschaut hat, zum Beispiel eben aufgrund dessen, dass man kurzfristig mehr Alkohol zu sich nimmt oder wie das ist mit Fast Food und so weiter. Und das ist spannend, weil was wir schon sehen, also das Mikrobiom reagiert sehr, sehr schnell eher negativ, also gestresst sozusagen, auf Alkohol. Also Alkohol ist etwas, was natürlich, ich meine, was hat man früher mit Alkohol gemacht? Desinfiziert. Das heißt, man hat abgetötet, oder?
Also ja, das ist der Hochprozentige, oder? Also jetzt
aber Alkohol
noch niemanden ab, oder?
Bakterien durchaus auch in geringen Zahlen. Also sie verändern ihre Funktionalität. Und natürlich, ich meine, leider ist es ja so, wenn wir überall einen guten Glühwein oder Glühmost oder Punsch bekommen würden, dann wäre das ja wahrscheinlich auch weniger tragisch, ja, als das, was wir da teilweise zu trinken bekommen. Also da weiß auch jeder, das Klassische ist, ich habe jetzt zum Beispiel irgendwo gelesen, bei einem Glühweinstand heuer, ohne Kopfweh Glühwein. Also das war ja der Klassiker, oder? Dass man am nächsten Tag aufgestanden ist und so Kopfweh gehabt hat, einfach weil da wirklich viel Charge drinnen war. Also ja, quasi ganz günstig und viel Zucker und einfach nur, damit es irgendwie schmeckt und runtergeht. Und das ist halt genau das, wo wir sehr stark Veränderungen sehen. Und da habe ich mir eine Arbeit rausgesucht, also wo man sich wirklich angeschaut hat nach so einem Ausreißer Abend sozusagen, also ja, Heavy Drinking, das verändert zum Beispiel das Speichelmikrobiom, also die Zusammensetzung der Mikroben in unserem Speichel sehr, sehr schnell. Und eine Gattung, also eine Bakteriengruppe, die Rotia, die steigen relativ schnell und sind dann auch quasi negativ korreliert mit dieser Hangover-Thematik. Also die Hypothese wäre dann eigentlich, viel Alkohol, dann verändert das auch die Zusammensetzung quasi sehr schnell im Speichel, Mikrobiom, und das hat dann auch quasi einen negativen Effekt auf die Erholung. Also das dauert dann ein bisschen. Also vielleicht ist dein schlimmster Kater gar kein Alkoholproblem, sondern ein Rotia-Problem. Also einfach, dass sich diese Bakterien da so...
Wie heißen die Bakterien?
Rotia. Also Rotia. Wie rot, nur ja, mit THIA. Rotia.
Aber jetzt, meine, wir wollen keinen Alkohol-Podcast machen, aber trotzdem die Frage, es muss doch einen Unterschied machen, weil du redest ja von Desinfizieren, ja, was ja logisch ist. Du hast mit Alkohol desinfiziert. Ein Bier hat jetzt zwischen 4-5%, ein Wein ja, wahrscheinlich 13-14% und alles, was sie immer sagen, so nach einem Essen, so ein Schnapserl, was dann über 40 hat, das ist ja dann wirklich, das muss ja alles killen, oder?
Ja, also...
Da muss ja ein Unterschied sein, weil mit 4%, also hoffe ich schon, natürlich, dass meine Bakterien ein kleines Bier aushalten.
Natürlich, das geht's auch gar nicht. Also wir haben ja jetzt wirklich von Hardcore gesprochen, also genau, Hangover und Heavy Drinking. Aber was man zum Beispiel auch in einer Studie gesehen hat, die habe ich mir auch angeschaut, dass zum Beispiel Wein und Bier sogar positive Effekte haben kann aufgrund der Polyphenole. Also diese sekundäre Pflanzenstoffe.
Sekundäre Pflanzenstoffe, genau,
das
kenne ich.
Was ja, wir im Rotwein so als pelzig, sehr stark ja, nach Beeren oft duftend, also angenehm empfinden, das sind ja diese Polyphenole. Und denen sagt man ja quasi ein unglaublich hohes Potenzial auch als Antioxidanz zu, also ja, starke Kapazität, antioxidativ zu wirken. Und beim Bier hat man auch in einer randomisierten Crossover-Studie gesehen, dass es eine positive mikrobielle Verschiebung gab, auch hinsichtlich dieser phenolischen und antioxidativen Kapazität. Und das ist durchaus ja wieder positiv. Also bedeutet aber nicht, bitte nicht falsch verstehen, jetzt nicht sagen, die Kumhofer hat gesagt, Wein und Bier ist super fürs Mikrobiom. Aber diese Studien bedeuten quasi nicht, Alkohol ist gesund, sondern eher bestimmte Komponente, also wie zum Beispiel diese Polyphenole, können einen positiven Effekt haben. Während natürlich rein Ethanol Entzündungen vorantreibt. Aber das trinkt ja auch niemand, so wie du sagst. Aber da sieht man schon wieder, man darf das nicht alles in einen Topf werfen.
Ja, ich weiß ja jetzt, weil du weißt ja, wir haben ja da, was das orale Mikrobiom ist, haben wir ja gesagt, du, während Corona, wir haben mit dem Mundwasser, wo ja auch Alkohol drin ist, was da, wo es geheißen hat, 98% der Bakterien killt. Also, kann man da irgendwie sagen, ab wie viel Prozent das wirklich was killt, oder geht es da um die Menge oder geht es um das Hochprozentige?
Es geht um die Zusammensetzung. Also einerseits natürlich die Zusammensetzung im Mundwasser ist ja jetzt auch nicht rein Ethanol drinnen, sondern das sind ja dann auch meistens ist also ein Chlorhexidin und so weiter. Also ja, sind da dann auch unterschiedliche antimikrobielle oder antiseptische Bestandteile. Und dann geht es vor allem um die Länge der Exposition, also wie lange du das im Mund hast. Also der Genießer beim Wein hat den Wein vielleicht ein bisschen länger im Mund, aber wenn ich an den Glühwein denke, den hat man sehr, sehr kurz im Mund, oder? Den schluckst du runter. Und bei einem Mundwasser, da steht ja dann auch eine gewisse Zeit sogar als Empfehlung drauf, wie lange das im Mund gespült werden sollte. Also weiß nicht, 90 Sekunden, 2 Minuten ist, glaube ich, so der Standard, um da wirklich diesen Effekt, der als positiv antimikrobiell postuliert wird, genutzt wird. Aber jetzt wissen wir ja heute, das wollen wir gar nicht. Also wenn wir gezielt einsetzen, also zum Beispiel mit einem Chlorhexidin-Gel nach einer Implantatsetzung oder ich weiß nicht wo, die Zahnärzte das halt wirklich ganz gezielt lokal einsetzen, davon spreche ich nicht, das ist nicht das Problem. Aber wenn ich ein Mundwasser quasi überall herumschiebe, das quasi sehr unselektiv an alle Stellen, weil wir wissen ja, es gibt nicht ein orales Mikrobiom, sondern unterschiedliche Habitate aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Und das Mundwasser ist deswegen so gefährlich, unter Anführungsstrichen, weil es überall hinkommt, dort, wo es eigentlich gar nicht hinkommen soll. Und dann steht blöderweise sogar noch drauf, kommt dorthin, wo die Zahnbürste oder die Zahnseide nicht hinkommt. Dort wollen wir es aber bitte auch nicht. Also da bin ich wirklich ein Verfechter dessen, dass wir Mundwasser viel reflektierter benutzen sollen. Und aber auch wieder die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe es dir auch im Vorfeld erzählt, ich war jetzt 3 Wochen wirklich nicht fit, also nicht ganz krank, so dass ich bettlägerig war, was ja noch schlimmer ist für einen Menschen wie für mich, weil dann gibt man nämlich eigentlich viel zu wenig Ruhe. Aber ich habe natürlich mit allen Mitteln versucht, mich fit zu bekommen. Und dann habe ich natürlich auch ein Chlorhexidin im Schrank stehen, weil auch natürlich irgendwelche Eingriffe im Mundraum schon mal vorgekommen sind. Und dann kommen die Gedanken natürlich auch, na, vielleicht ist es doch irgendeine Streptokokkenbelastung im Rachen, vielleicht es hat so leicht rötlich ausgeschaut. Dann war natürlich keiner von meinen befreundeten Ärzten irgendwie erreichbar. Die waren alle auf Urlaub, ich gönn's ihnen natürlich auch. Aber dann überlegst du halt schon so, was könnte ich jetzt alles probieren? Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Und wenn es notwendig ist, also wenn wir wirklich eine starke bakterielle Belastung haben, dann ist es natürlich auch mal sinnvoll, wirklich da mit einem Antibiotikum gegenzusteuern. Da kommt man viel oder oft nicht drum rum. Und dann ist es aber auch wirklich ganz vernünftig, dass wir uns über ein Probiotikum zum Antibiotikum unterhalten. Also das ist natürlich immer wesentlich. Ähnlich wie quasi auch
wenn ich normale Schmerzmittel kriege. Aber dann war das gar nicht schlecht, dass ich war nicht krank, aber dass ich in der Zeit, wo ich gesündigt habe, oder genossen habe, dass ich unterstützend dann auch gesagt habe, du, das probiere jetzt aus mit den Omni-10.
Ja. Ja, das Omnibiotic 10 hat natürlich eine ganz, ganz starke Pathogeninhibierung. Gerade das, was wir sehen, wenn wir bei einer Antibiose eigentlich ja alles verdrängen oder zurück reduzieren. Und diese toxinbildenden Bakterien, die sind meistens wandständig, die kommen auch schneller wieder. Die Diversität ist reduziert, also man hat nicht mehr so viele verschiedene Arten. Und dieses Omnibiotic 10, das ist wirklich dafür gemacht, dass man genau diese Extremsituationen abfedert. Und für dein Mikrobiom ist natürlich der Dezember auch eine Extremsituation gewesen. Und vor allem, du hast kurz erwähnt, eben so Blähungsneigung. Dafür ist eigentlich das Omnibiotic 10 oft kurzfristig wirklich super, super dienlich. Und im therapeutischen Kontext ist es auch sehr sinnvoll, manchmal wirklich so initial die ersten Tage mal mit einem Omnibiotic 10 wirklich diese Bakterien, die wir nicht so gern haben wollen, also die Pathogenen sozusagen, die in einer geringen Keimzahl in dem ganzen Gefüge dienlich sind, aber erst wenn sie zu viel werden, aufgrund dessen, dass von den Guten zu wenige da sind, dann machen sie Probleme. Also es ist nie der einzelne Keim, der irgendwie problematisch ist, es ist das gesamte Gefüge. Und dafür ist das Omnibiotic 10 dann wirklich oft dienlich.
Das heißt aber, ich habe ja gefragt, was am meisten stresst das Mikrobiom. Da haben wir den Alkohol.
Genau. Dann kommt sicher, dass dieser Stressfaktor.
Aber auch die Dosis, ja, das haben wir schon klar. Ja, Dosis ist ein Horror, genau. Und die Dosis natürlich auch. So, und dann kommt der Stressfaktor, der vielleicht gar nicht so vorhanden ist, sondern wenn ich genieße, ist ja der Stressfaktor eher gering.
Genau.
Oder erzeuge ich auch einen Stress, wenn ich zu viel trinke und dadurch schlecht schlaf oder durchs Essen nicht so gut schlaf, wenn ich schwer ist. Gibt es da sowas wie ein Worst Combo?
Ja, natürlich. Also wenn wir über Stress sprechen, müssen wir immer die Art des Stress ein bisschen beleuchten. Also wenn es eben dieser Stress ist, dem der Körper ausgesetzt ist durch zum Beispiel Alkohol, schlechter Schlaf, dann das Essen, das auch wieder zu einem schlechten Schlaf führt, dann ist natürlich die Erholung extrem beeinträchtigt. Das heißt, das ist natürlich die Worst-Combo, dass wir ultra ungesund essen, das heißt stark verarbeitete Lebensmittel, zu viel Zucker, zu viel Fett. Dann Alkohol dazu trinken, dann vielleicht eben das Schnapserl nach dem Essen oder 3 Schnapserl nach dem Essen, damit man es nicht so gut merkt, dass man eigentlich viel zu viel gegessen hat.
Weil aber das woher kommt das, Simone? Bitte? Simone, woher kommt das bitte, dass, also seit ewigen Zeiten, ja, auch gesunde Leute, die dann sagen, na, das ist selber, also nach dem Essen gehört ein Schnapserl. Das muss ja von irgendwo herkommen, das kann ja kein eingefallen sein, dass das für die Verdauung gut ist.
Na, also da geht es auch wieder, die Dosis macht das Gift, aber grundsätzlich, also dieser Digestive, den man ja teilweise auch in vielen Kulturen vor dem Essen trinkt, da geht es eher um die Kräuter, also um die Bitterstoffe, da ist der Alkohol oft ganz minimal, wir kennen diese Bittertropfen zum Beispiel, da ist ja quasi Alkohol völlig nebensächlich, da geht es wirklich um die Bitterstoffe. Ich kann mir aber auch einen Wermut-Tee machen. Und Fernet. Den zum Beispiel, genau. Ja,
108 Kräuterschnaps.
Ja, genau. All diese Dinge, die regen natürlich auch bestimmte Prozesse an, die dann zur Verdauung oder zur einfacheren Verdauung, vor allem für schwer verdaulichen Lebensmitteln, dienlich sein können. Aber dieser Alkohol, wenn der Alkohol eigentlich überrepräsentiert ist und er schmeckt halt ein bisschen nach irgendwas, hat das eigentlich eher den Effekt, dass wir es nicht so stark merken. Das heißt, dass es quasi wie desinfiziert ist oder wie Nerven einfach auch ein bisschen weniger sensibel macht, vor allem im Magen, was ja auch wieder nicht dienlich ist. Aber dieses Schnapserl nach dem Essen, das hat natürlich einen geschichtlichen Hintergrund. In Europa ist es natürlich so, dass wir da auf diese ganzen Hildegard von Bingen und so weiter zurückblicken, die ja sehr stark mit Kräutern gearbeitet hat. Und da diese Kräuter auch stabil zu behalten oder quasi haltbar zu machen, dafür war natürlich auch immer der Alkohol dienlich. Aber der Alkohol hatte nie primär den Effekt, den wir heute dem Alkohol zuschreiben, also dem berauschenden, sondern sehr, sehr lange eigentlich einen stabilisierenden, einen desinfizierenden. Dann muss man natürlich da auch ein bisschen darauf achten, was nehme ich denn? In vielen Kulturen wird zum Beispiel auch der Espresso als Schlusspunkt zu einer Mahlzeit als Digestiv gesehen. Das heißt, da ist dann eher die Wärme, der Geschmack und natürlich auch wieder die Bitterstoffe. Also da wiederholen sich ja die Dinge und da habe ich keinen Alkohol. Aber es gibt natürlich auch die Form, wo dann sogar im Espresso ein Alkohol drinnen ist. Und die Magenentleerung, die wurde ja immer postuliert. Das heißt, dass der Magen dann quasi schneller entleert wird. Das stimmt aber gar nicht. Also die Magenentleerung, die wird sicherlich nicht durch Alkohol beschleunigt. Eher im Gegenteil. Also da würde ich eher das Spazierengehen für die Magenentleerung empfehlen.
Mir kommt jetzt was, ich weiß nicht, ob es da genau dazu passt, aber weil du gesagt hast, in verschiedenen Kulturen, wir haben, also ich war mit 17, 18 waren wir 3 Monate in Südamerika unterwegs, also wirklich fast in jedem Dorf haben wir gespielt. Und da hat uns der Coach in der Früh einen Tequila gegeben. Im Grunde genommen, weil wir oft gar nicht gewusst haben, was wir da zum Essen kriegen oder sonstiges. Und das haben die dort durchgezogen, ja. Wenn du das heute machst, werden sie dich auch fragen, was ist jetzt los, oder? Aber du hast ja gesagt, vor dem Essen geben sie es manchmal. Ist das weil die Qualität vom Essen oder dass du das einfach irgendwie...
Na, eigentlich eher um die...
desinfizierst vorher, bevor du
das... Na, bei uns war es eher, oder dieser Digestive und diese verdauungsfördernden, also Apparativ, Also vor dem Essen, die hat einen verdauungsfördernden Effekt über die Bitterstoffe. Das heißt, dass die Gallenprodukte, also Galle wird angeregt, Leber wird angeregt. Und das hat dann einen positiven Effekt, weil einfach mehr Verdauungsenzyme zur Verfügung gestellt werden, mehr Verdauungssäfte. Und dadurch wird die Verdauung erleichtert. Diese desinfizierende Form, ja, das kenne ich auch zum Beispiel aus Asien, Südostasien und so weiter, wo man halt auch nicht immer so genau weiß, Hygienestandards sind anders als bei uns. Und da versucht man natürlich dann auch diese desinfizierende Wirkung von harten Alkoholprodukten zu nutzen. Aber grundsätzlich, ja, also sehe ich das jetzt aus ernährungsmedizinischer Sicht nicht als sinnvoll.
Ich glaube, jetzt haben wir genug über Alkohol geredet, wobei das extrem spannend war und interessant, weil du ja gesagt hast, der Worst Case ist im Grunde genommen Alkohol, Zucker, gepaart mit Stress und vielleicht sogar noch sehr viel verarbeitete Lebensmittel. Jetzt lass uns einmal, weil es ist eh schon vorbei, hoffentlich für die meisten, ja, das Sünding. Wie würde aus deiner Sicht der Jänner ausschauen, wenn wir jetzt brav sein? Was erholt sich zuerst? Wie lang wird das alles dauern? Ja. Und welche Maßnahmen sind dann sinnvoll? Weil, wie gesagt, es gibt, egal was du jetzt aufmachst, jeder ist unterwegs auf Reset, auf Detox, auf Dry January. Was macht aber dann wirklich Sinn? Weil es muss ja Sinn machen, dass ich was nehme, ja, dass ich eben Ballaststoffe oder fermentierte Sachen mehr zu mir nehme, oder ist das dann alles zu übertrieben und dann mal weniger ist mehr?
Ja, auch wieder, es kommt drauf an, also es kommt jetzt drauf an, wie war die Ausgangssituation, wie schwierig war der Dezember fürs Mikrobiom und für die gesamte Gesundheit, und dann ist es natürlich so, dass wieder zurückfinden in stabile, langfristige Routinen meiner Meinung nach am sinnvollsten sind. Es macht auch keinen Sinn, wenn ich jetzt den Jänner unter die Schirmherrschaft des Detox, des Resets stelle und dann im Februar ist wieder alles ganz instabil. Das heißt, alles, was übers Jahr hinweg für dich lebensfähig ist, also was in dein Leben passt, wie du das auch wirklich langfristig integrieren kannst, macht am meisten Sinn. Das heißt, die Routinen müssen konsequent sein. Consistency is key, das haben wir immer im Ausdauersport gesagt. Das heißt, diese Konsistenz. Es geht nicht darum, dass ich einmal besonders hart trainiere, sondern es geht um die Konsistenz. Das hat man auch durch die Studie von der Frau Professor Brüller-Strasser erwähnt mit den ÖSV-Athleten im Winter mit Omnibiotic Power, wo man gesehen hat, dass was die Interventionsgruppe, die dieses Omnibiotic Power genommen hat, wirklich massiv als Vorteil nutzen konnten, war, dass sie konsistent trainiert haben. Weil es geht ja oft beim Athleten gar nicht so, dass er krank im Bett liegt, sondern er ist leicht angenockt. Er ist nicht zu 100% fit, kann nicht 100%ig seinen Trainingsplan durchziehen. Und das war ganz klar ersichtlich, dass die Gruppe, die das Probiotikum, also in dem Fall das Omnibiotic Power genommen haben, da viel stabiler im quasi Durchziehen ihres vorgegebenen Trainingsplans waren. Und das ist natürlich oft entscheidend. Und das ist auch für den Alltag, also für den Nichtsportler entscheidend. Das heißt, die Konsistenz. Das heißt, hier ist eigentlich Regelmäßigkeit ganz entscheidend. Natürlich wieder versuchen, langsam, vorsichtig die Fasern, also die Ballaststoffe wieder hochzuziehen. Auch nicht bitte von heute auf morgen, weil dann wird quasi der Blähbauch nur noch schlimmer. Und dann hört man auch ganz schnell wieder damit auf. Dann natürlich wieder ganz wesentlich, wir haben schon viel über Hydration gesprochen. Das heißt, die Zufuhr von ausreichend Elektrolyten, das ist nach so einer Phase auch entscheidend, und das gelöst in Wasser. Das heißt Magnesium, Calcium, Kalium, Chlorid. Habe ich was vergessen? Das wäre ganz entscheidend. Und dann natürlich ganz langsam auch wieder versuchen, in seine Routinen reinzukommen. Genügend Bewegung, ausreichend Schlaf und dann diese ganze Stressachse auch beobachten. Weil der Jänner kann für viele wieder so wirklich sehr plötzlich stressig sein, weil für sie von heute auf morgen wieder alles normal ist.
Ja, aber weil du das jetzt angesprochen hast, dass der Jänner dann stressig sein kann und wie dieses Zurückkommen ist, das heißt, du haltest auch nichts von den Sachen, jetzt machen wir eine Saftkur und jetzt machen wir eine Komplettdiät und wir verzichten auf das und das und jenes. Das heißt, da ist vernünftiger, schön langsam einmal vielleicht den Alkohol ein paar Tage weglassen, also das Dry January, ich weiß gar nicht, warum das jetzt überall so in ist, ja, aber einfach wahrscheinlich, weil die Leute dann auch sagen, puh, das war alles zu viel über Weihnachten, und dass man dann einfach, so wie ich fange jetzt wieder an, mal habe über Weihnachten überhaupt kein Porridge gegessen in der Früh, aber ich habe gemerkt, das tut mir einfach gut, da richte ich mir mein Porridge her in der Früh, bevor ich dann zum Kaffee greif oder sonstiges, ja, und haben wir eben ein Probiotikum dort rein und dann schaue ich schon etwas mehr, also die Kekse sind jetzt leer gegessen, die werden wir jetzt nicht mehr machen, ja, und lasse ein bisschen die süßen Sachen weg, und also Bewegung war Gott sei Dank fast immer dabei, ja, das heißt, langsam wieder in die Richtung zu gehen, wo wir hinwollen. Also mit Flüssigkeit sowieso, ohne dass man jetzt hardcore sagt, so ab morgen isse ich nichts mehr, mache eine Saftkur oder isse nur mehr Suppen oder keine Ahnung was, Paleo oder komplett Reset, Entgiftung.
Das funktioniert
nicht. Ist auch Stress für den Körper, oder?
Und ja, genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, vor allem nicht im Jänner. Also das ist ja, ich meine, das ist ja irgendwie auch logisch. Irgendwie, ich verstehe die Menschen, wenn sie sagen, boah, also sie sind jetzt super motiviert, das neue Jahr, alles wird anders und ich beginne gleich hardcore. Ich bin total gewillt und ich fühle mich jetzt eh so schlecht. Und aber das, genau das stresst den Körper ja umso mehr. Also warum haben wir in allen Kulturen, in allen Religionen eigentlich im Frühjahr das Fasten, das Entgiften und Entschlacken?
Warum?
Soweit diese Begriffe für mich auch stimmig sind, also ich verwende die ja nicht so gern, aber das ist niemals im Winter. In keiner Kultur, in keinem Setting ist das im Winter. Der Winter ist bei uns so populär geworden, genau aus diesen Eskapaden im Dezember und dann natürlich dieser Hype auch über die Medien, dass im Jänner auf einmal alles anders ist. Und das ist eigentlich, glaube ich, genau ganz toxisch, weil man bringt sich in einen Zustand, der ja wieder Stress bedeutet, weil man ist zwar motiviert am Anfang, aber da merkt man eigentlich, boah, das ist jetzt schon irgendwie ganz schön zart. Und vor allem das Immunsystem, das reagiert ja dann auch. Dann haben wir Winter, haben wir trockene Luft, dann haben wir die beheizten Räume und so weiter. Dann kommen ganz viele
Faktoren. Wenig dazu. Obst und Pflanzen zur Verfügung.
Genau, und wir haben ja noch gar nichts eigentlich an der Frühling ist ja genau das, alles sprießt, alles wird wieder voller Energie, man ist auch motivierter, es ist hell draußen, es ist nicht mehr so kalt, die Vögel beginnen wieder ein bisschen aktiver zu werden. Das ist ja auch quasi, man erweckt ja auch wieder ein bisschen zum Leben. Jetzt, wenn wir das auch ganz klassisch, wie es in unseren Breitengraden halt ist, sehen, das Licht, die Lichtexposition wird wieder mehr, wir sind mehr draußen und so weiter. Und das im Winter das zu machen, ist völlig unphysiologisch, weil der Körper was tut eigentlich. Er ist auf Energiesparmodus.
Und für einen Villahan dann Kärntner sowieso schwer, weil jetzt fängt der Fasching dann an.
Fasching, ja, lalei. Ja. Also lalei. Jetzt geht da mal gar nichts. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir quasi auch noch den Fasching überleben und dem Körper nicht zu viel Schaden anrichten.
Simone, dann gib uns bitte, weil wir haben gesagt, wir wollen noch sinnvolle Tipps dann haben. Jetzt haben wir viel gehört, was eigentlich das Mikrobiom stresst und wie man es wieder rückführen kann. Kann man einen Reset, ohne dass man es Reset nennen, kann man einen Plan machen, wo du sagst, das sind für die nächste Woche oder 14 Tage 3 bis 5 Prinzipien, die sollte jetzt einhalten, ohne da die Panik zu kriegen, dass man im Jänner alles ändern muss.
Ja, also absolut. Ich wäre da wirklich so bei 3 wesentlichen Prinzipien für 7 Tage, also für eine Woche. Und das ist einerseits mal darauf achten, dass ich die Farbvielfalt auf meinem Teller erhöhe. Das heißt, Pflanzenvielfalt erhöhe, auch im Winter. Wir haben ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, Gemüsesorten zu variieren.
Mit Pflanzen und Gemüse, also nicht Ketchup und Senf. Ja.
Nein, bitte nicht. Ja, genau, über Pflanzen. Also über Pflanzen, um dadurch einerseits Diese Farben sind ja im Endeffekt sehr, sehr spannend, weil sie auch immer sekundäre Pflanzenstoffe dann beinhalten. Dann habe ich unterschiedliche. Und dann natürlich ganz, ganz wesentlich, ich erhöhe dadurch den Ballaststoffgehalt. Einfach weil ich natürlich auch viele Fasern drinnen habe. Dadurch ist die Sättigung einmal besser, der Blutzucker stabilisiert sich und unser Mikrobiom hat eine Freude. Das heißt, diese kurzkettigen Fettsäuren werden wieder mehr produziert und so weiter. All diese Dinge, die wir ja für unsere Gesundheit brauchen. Und da auch wieder, also quasi über gar nicht so hardcore vielleicht, dass ich irgendwelche Präbiotika als rein Pulver nehme, sondern wirklich nur mal auf die Basisernährung achten, dass da halt viel Gemüse, ich koche selber, ich versuche unterschiedliche Sorten einzubauen, dann Proteine, ganz wesentlich, auch in dem Setting, weil Proteine natürlich, wir denken immer an Muskelaufbau und so weiter, aber Proteine sind so entscheidend auch für unser Immunsystem.
Also das heißt, Eiweiß.
Ja, wirklich, Eiweiß. Genau, Eiweiß, hochqualitativ, bitte auf die Quellen achten und dann nicht nur ans Fleisch denken, sondern wirklich auch an pflanzliche Proteine, also Linsen und so weiter. Und dann natürlich die guten Fette, also Omega-3-Fettsäuren, darauf achten, dass wir wirklich eher wieder in Richtung gute Fette, wie zum Beispiel bei uns Leinöl, ganz, ganz entscheidend. Das muss nicht immer unbedingt ein Fischöl sein in unserem Breitengraden. Natürlich, wir wissen die Unterschiede der Zusammensetzungen der Fettsäuren, auch in den Omega-3-Ölen. Aber da wirklich drauf achten, hochqualitative Öle. Und dann vielleicht wirklich Alkohol mal pausieren, also Alkohol einmal rausstreichen. Ich glaube, das dürfte, hoffe ich, für die meisten Menschen nicht so problembehaftet sein. Und dann ganz, ganz wesentlich Schlafrhythmus, das heißt fixe Bettzeiten, dann zur gleichen Uhrzeit aufstehen und vielleicht auch für die, die fleißig sein wollen und die auch ein bisschen am Bewegungsdrang haben, einfach schauen, dass man mehr geht, als man vielleicht im Dezember unterwegs war. Vielleicht auch nach dem Essen dieses ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen einbaut. Und dann habe ich eigentlich nach einer Woche sicherlich schon wieder ein bisschen ein besseres Körpergefühl, weil da geht es nicht um Verzicht. Bitte nicht immer an den Verzicht denken, sondern eher ans, was kann ich mir Gutes tun? Und das macht ja auch eigentlich viel Spaß. Geht's einmal auf einen Wochenmarkt. Wir haben in Villach 3 Wochenmärkte eigentlich. Wir haben einen Bauernmarkt, wir haben einen Alt-Madria-Markt, wir haben einen Biomarkt. Das heißt, das macht ja auch richtig viel Spaß für die Großstädter. Ich weiß nicht, Wien, das ist ja wunderbar. Da gibt's an jeder Ecke jeden Tag irgendwo einen Markt, dass sich einfach auch ein bisschen inspirieren lassen von den Farben.
Du hast irgendwann erwähnt auch Koffeintiming. Was heißt das?
Naja, also Koffein ist grundsätzlich für viele so, wir stehen in der Früh auf und auf nüchternem Magen kommt gleich einmal der Kaffee. Wenn wir jetzt auch über unser Cortisol-Level nachdenken und uns entstressen wollen, dann ist das auf nüchternem Magen nicht unbedingt so ideal. Da wäre es wahrscheinlich eher gescheit, wenn ich zuerst mal rehydriere über ein lauwarmes Wasser mit Elektrolyten, dann vielleicht mein Porridge und dann erst irgendwann in späterer Folge den ersten Kaffee.
Macht der Alex schon Omnisport auf nüchternen Magen, Porridge und dann Kaffee.
Ja, wunderbar. Das ist schon wunderbar, weil das Cortisol gerade in der Früh doch ein wesentlicher Faktor dann auch ist für überhaupt über den Tag hinweg resilient, stressresilienter zu sein, weniger Cravings auch zu haben, weil es natürlich auch wieder einen Einfluss auf Insulin, Blutzucker und so weiter hat, dass alles natürlich ganz stark verzahnt ist. Also man kann einfach nicht einzelne Dinge isoliert betrachten. Also wir haben zwar gerne in der Medizin auch gesagt, ja, das ist jetzt der Gehirnchirurg, super, der macht einen mega Job, aber das Gehirn hängt natürlich am ganzen Körper. Oder er ist nur für die Leber zuständig oder nur für die Nieren oder nur für den Darm. Das funktioniert eigentlich so nicht. Und deswegen auch in dem Sinne, wenn wir über Koffein nachdenken, können wir auch über unseren Schlaf nachdenken, das ist irgendwie noch logisch. Wir können aber auch über Stressresilienz nachdenken und zum Beispiel auch über Sättigungsgefühl, über unseren Blutzucker und so weiter.
Eine Frage noch, können wir diese Prinzipien auch in die Shownotes, werden wir die hauen von dem Podcast? Und wir haben noch gar nicht gesagt, aber wären da jetzt auch ohne Test schon Probiotika sinnvoll oder soll ich wirklich, bevor ich mich damit beschäftige, einen Test machen?
Ich bin einmal ein Fan von Testen, also
Ja,
das
ich auch.
macht natürlich Sinn, weil sonst ist es so ein bisschen ein Gießkannenprinzip. Es gibt mittlerweile schon wunderbare Tests, wo man aufgrund dessen, da habe ich zwar keine Entzündungsparameter und keine wirklich für mich auch relevanten Parameter, aber ich kriege zumindest, ohne dass ich zum Arzt gehen muss, ohne dass ich meinen Therapeuten suchen muss, einfach über einen Test, den ich nach Hause bestellen kann, auch eine Aussage, was braucht mein Mikrobiom an Präbiotikern und Probiotika, also ein bisschen so wie ein Produktcheck sozusagen. Das
Ja.
finde ich schon super. Ich bin natürlich da viel genauer und sage, wir müssen uns Entzündungsparameter anschauen, Verdauungsrückstände und so weiter. Dann kann ich super gezielt abstimmen, also tailored. Und das ist mir eigentlich schon wichtig. Aber wenn ich sage, naja, aber das ist mir alles zu aufwendig, vielleicht auch zu teuer, dann wäre es so, dass ich sage, grundsätzlich, Probiotika sozusagen als Airbag sind niemals ein Freibrief, aber ich kann zumindest unterstützen. Also gerade wenn ich jetzt sage, ich merke, ich habe unglaublich viel Alkohol getrunken, ich bin müder, also der Schmerz der Leber, sagt man, ist die Müdigkeit. Also wenn man müde abgeschlagen ist, wenn man da einfach merkt, dass die Erholungswerte ganz schlecht sind und man einfach wirklich viel Alkohol getrunken hat. Das kann jeder für sich selber definieren, weil für mich ist viel was anderes als für jemanden, der immer Alkohol trinkt. Da wäre natürlich zum Beispiel die Entlastung der Darm-Leber-Achse entscheidend. Da würde ich dann eher zu einem Omnibiotic-Ketox und so weiter greifen. Wenn ich einfach sage, ich will mein Immunsystem stärken, dann bin ich natürlich bei einem Omnibiotic-6 und so weiter. Also da ist es natürlich auch aufgrund dessen, dass es mittlerweile so eine breite Range an Probiotikern gibt, ganz einfach erklärt, weil die haben alle eine unterschiedliche Zusammensetzung und alle sind indikationsspezifisch. Das heißt, die haben einen unterschiedlichen Einfluss auf
Aber
den Körper.
prinzipiell sollte man eigentlich, wenn man sich damit beschäftigen will, einen Test machen und nicht
Absolut.
einfach quer durch die Bank
Ja, genau.
irgendwas
Ich bin
nehmen.
ja jetzt ab Jänner auch wieder regelmäßig in der Ordination und mache ein bisschen mehr Therapie,
Link,
weil es,
sei wieder Link rein,
ja.
weil mich fragen viele,
Ja,
wo ist der Test, habt ihr einen Link zum Test
genau.
etc.
Es
Und
ist mir einfach wichtig.
letztes Thema, was ich auch sehr viel gefragt werde, passt jetzt nicht zum Reset. Wann kommt die Zahnpasta?
Ja, die Zahnpasta hat ihren Launchtermin, soweit ich jetzt aus Marketing von Allergosan Omnibiotik weiß, im März.
Okay. Werden wir noch erwarten.
Wir werden es noch erwarten. Ich werde es auch noch einmal nachfragen und wir werden es dann auch wieder in die Shownotes packen.
Bitte. Simone, ich werde jetzt beginnen mit Bewegung und dann kann ich nur nicht ganz versprechen, wir gehen auf die Steinwenderhütte. Und da gibt es schon gute Sachen. Aber ich werde mir jetzt Mühe geben und werde dann berichten, wie mein, ja, jetzt sage ich trotzdem Reset oder die Erholung im Jänner gewirkt hat. Wobei ich bin gar nicht so schlecht beieinander, dass ich mich wirklich erholen muss.
Und ich bin ganz sicher, dass auf der Steinwenderhütte, da wird auch gut frisch gekocht. Die haben
Ja.
super, super Produkte. Die haben Lebensmittel aus der Region. Insofern, das ist schon was ganz Wunderbares und das muss man auch zu schätzen wissen. Das ist schon wirklich, auch wenn es vielleicht einmal ein bisschen deftiger ist, doch gerade im Winter auch gar nicht so verkehrt. Und du gehst ja rauf und gehst wieder runter. Das heißt, da ist auch schon ein bisschen Bewegung rundherum und dann ist es gesellig und ein schönes Erlebnis. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und schau rüber auf die Gerlitzen, weil auf die schaue ich nämlich von meinem Büro. Viel
Na
Spaß.
bitte. Ja.
Pfiat.
Ciao, Baba.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.